Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Rechtsstaat Schweiz handelt ein Abkommen mit Libyen aus und der Bundesrat erlebt die Willkür von Revolutionsführer Muammar Gaddafi. Die Schweizer Bevölkerung ist empört, auch über das angeblich stümperhafte Vorgehen des Bundespräsidenten. Aber welche Optionen hat ein Rechtsstaat beim Umgang mit Diktatoren vom Schlage eines Gaddafi? Anne Peters, Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel, Beat Staufer, Libyen-Kenner und Autor, und Ernst Mühlemann, langjähriger Beobachter der Schweizer Außenpolitik, diskutieren unter der Leitung von Christoph Keller.
Es herrscht Aufregung in der Schweiz, weil der Diktator eines nordafrikanischen Landes in seiner Familienehre verletzt gegen die Schweiz austeilt. Muammar Gaddafi, Herrscher über das Land Libyen, hält die Schweiz hin bei der Erfüllung eines geschlossenen Vertrags, legt Forderungen nach. Neuerdings will das Regime aller Zusicherungen zum Trotz die beiden Schweizer, die in Libyen sind, vorderhand im Land behalten. Der Bundesrat aber spricht von Normalisierung der Beziehungen zu Libyen. Anne Peters, Sie als Völkerrechtlerin, darf man in einer solchen Situation, in der wir uns jetzt befinden, überhaupt von Normalisierung oder Normalität sprechen?
Das Grundprinzip des modernen Völkerrechts seit Gründung der Vereinten Nationen, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ist das Prinzip der Universalität. Alle Staaten sind gleich. Und von daher muss man Libyen von außen gesehen als Staat wie jeden anderen behandeln.
Also ganz normal. Beat Staufer, Sie kennen Libyen, Sie kennen vor allem auch den restlichen Maghreb, Sie haben auch schon in Libyen und anderswo gearbeitet als Reporter. Ist das Verhalten von Muammar Gaddafi in unserem Verständnis normal?
Muammar Gaddafi und sein Projekt ist in jeder Hinsicht nicht normal in diesem alltagssprachlichen Sinn. Es sprengt alle Normen, und zwar im positiven wie auch im negativen Sinn. Wir können dann später noch etwas genauer auf das eingehen. Ich denke, der zweite Aspekt, seine psychische und körperliche Verfassung, das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema. Darüber wird diskutiert unter Libyern hinter vorgehaltener Hand. Es wird auch diskutiert unter Experten. Niemand getraut sich wirklich, Klartext darüber wirklich zu sprechen, aber das Klarste, was ich gehört habe, ist, er hat einen autistischen Intellekt.
Ernst Mühlemann, Sie sind über Telefon bei uns zugeschaltet. Ernst Mühlemann, Sie haben als langjähriger Parlamentarier, Unterhändler oder auch als Schattenaußenminister der Schweiz, wie Sie genannt wurden, manche heikle Situation erlebt auf der ganzen Welt. Ernst Mühlemann, ist Diplomatie so etwas wie die Aufrechterhaltung von Normalität, selbst in den unnormalsten Situationen?
Das ist leider nicht immer möglich. Ich habe abnormale Verhältnisse erlebt, etwa in Tschetschenien, wenn Vertreter des christlichen Europas auf extreme Islamisten gestoßen sind. Wenn die Christen gesagt haben, man soll nicht töten, und das Gegenteil behauptet wird von dem Partner, der mir gegenüber sitzt. Und hier bei Gaddafi ist es doch so, wenn einer das kleine Land Schweiz aufteilen will, ist das die Idee eines Verrückten. Und Ideen von Verrückten sollte man nicht kommentieren, denn sonst wird man zum Clown von einem Politclown.
Nun wollen wir uns hier nicht über clowneske Situationen unterhalten. Wir werden es versuchen, sondern den Versuch unternehmen, in einem Rückblick zunächst einmal zu fragen, was denn eigentlich geschehen ist. Ein Sohn Gaddafis und dessen Frau werden vor etwas mehr als einem Jahr in Genf verhaftet, weil sie Bedienstete drangsaliert und misshandelt haben. Der Polizeieinsatz war massiv. 2 Tage sind die beiden, Hannibal Gaddafi und seine Frau, seine schwangere Frau, in Haft, und die beiden kommen frei gegen eine Kaution von 500.000 Franken. Ernst Mühlemann, auch Sie waren mit einem Diplomatenpass immer wieder unterwegs. Auf ein Wort, war das Vorgehen der Genfer Polizei aus Ihrer Sicht verhältnismäßig?
Das Vorgehen der Genfer Polizei war mindestens sehr ungeschickt. Denn man kann nicht jemanden mit einem Diplomatenpass in Handschellen legen. Man war ja auch gewarnt durch das EDA, dass man vorsichtig vorgehen sollte. Aber offenbar wollte die Genfer Polizei hier einmal ein Exempel statuieren gegenüber Diplomaten, die sich eben nicht an das Recht in der Schweiz halten.
Andere Söhne Gaddafis, Beat Stauffer, sind auch durch Exzesse aufgefallen. 250 Stundenkilometer über die Champs-Élysées mit einem Porsche oder einem Ferrari ist egal. Ein anderer Sohn pflegt in Wien mit einem Panther durch die Fußgängerzone zu spazieren. Andere Länder haben sich gescheut, hier so massiv einzugreifen.
Ja, das ist richtig. Andere Länder haben sich gescheut, weil sie ganz genau gewusst haben, dass eine Verhaftung eines Sohnes von Gaddafi gewaltige Konsequenzen mit sich bringen würde. Und diese Konsequenzen haben sie natürlich gescheut. Und die haben in Kauf genommen, da nachzugeben, die Sache diplomatisch abzuwickeln, diskret abzuwickeln und dieser betreffenden Person, ob das jetzt Hannibal war oder einer der anderen Söhne, ganz kurz zu erklären, dass das nicht geht und ihn dann wieder laufen zu lassen.
Das ist ja zumindest rechtsstaatlich problematisch, Anne Peters. Auf der einen Seite eben das Recht des Gastgeberlandes, das hier offenbar durchgesetzt wurde in der Schweiz. Auf der anderen Seite aber doch auch diese diplomatische Komponente. Wie beurteilen Sie die?
Aus völkerrechtlicher und aus schweizrechtlicher Sicht muss man unterscheiden zwischen dem Diplomatenpass und dem diplomatischen Status mit Privilegien und Immunität. Der Diplomatenpass alleine, das ist ganz klar geregelt, auch im Schweizer Recht und entspricht auch Völkerrecht. Der Diplomatenpass alleine gibt keine diplomatische Immunität, sondern erleichtert nur die Einreise. Diplomatische Immunität hat man nur, wenn man Angehöriger einer diplomatischen Mission ist und in amtlicher Eigenschaft zur Aufnahme der Dienstgeschäfte in das Gastland einreist. Und das war, soweit ich weiß, bei Hannibal nicht der Fall. Er hatte also keine Immunität.
Liebe beruft sich ja aber auf das Wiener Abkommen über den konsularischen Schutz und auf Artikel 41, wenn ich das richtig verstehe, da steht klar, Konsularbeamte und als einen solchen verstand sich ja Hannibal Gaddafi, unterliegen keiner Festnahme oder Untersuchungshaft, es sei denn wegen eines schweren Verbrechens. Schweres Verbrechen? War das ein schweres Verbrechen oder war Hannibal Gaddafi gar kein Konsularbeamter?
Auch in Bezug auf die konsularische Immunität gilt, sie kommt Konsuln zu, wenn sie amtliche Aufgaben erfüllen und zu diesem Zweck eingereicht sind. Es ist eine funktionale Immunität, das heißt, sie dient nicht dazu, Einzelpersonen zu privilegieren oder zu bevorzugen, damit sie überall parken können oder so, sondern damit diese ihre amtlichen Aufgaben erfüllen können. Und das müsste man erstmal genau prüfen, ob er wirklich in amtlicher Funktion eingereist war. Als Konsul, soweit ich weiß, war das nicht der Fall.
Er war hier, um die Geburt seines Kindes vorzubereiten. Bert Stauffer, einfach mal grob geschätzt, wie viele Angehörige des Gaddafi-Clans sind denn mit diesen Diplomatenpässen so auf der Welt unterwegs?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich nehme an, es sind alle meines Wissens 5 Söhne und die eine Tochter, die verfügen alle über einen Diplomatenpass. Da gehe ich davon aus. Ich möchte aber gerne einen anderen Punkt nachtragen. Ich habe am Tag nach der Verhaftung von Hannibal Gaddafi, habe ich von einem marokkanischen Chefredaktor eine Mail bekommen, in dem er der Schweiz gratuliert hat für die Verhaftung von Hannibal. Und es gibt durchaus auch Leute, Menschen im Maghreb, die finden, es ist ganz toll, wenn ein Staat sich mal getraut, gegen diese ungehobelten Söhne und eventuell auch Töchter von Diktatoren vorzugehen. Das muss man schon auch sagen.
Und aus Lieben haben Sie auch ein Mail bekommen in diese Richtung?
Nein, ganz sicher nicht. Das wäre lebensgefährlich, sich zu dieser Thematik zu äußern.
Sie haben es angesprochen, Beat Stauffer, wir haben es ja mit 2 ganz unterschiedlichen Rechtskulturen zu tun. Auf der einen Seite die Schweiz, ein ausgeklügeltes Rechtssystem, wo man eben auch durchgreift, wo man die Normen anwendet. Auf der anderen Seite Libyen, ein Land mit einer Verfassung, die gerade mal aus 10 Bestimmungen besteht. Worauf, Beat Stauffer, gründet sich denn das Rechtssystem Libyens eigentlich? Ist das Traditionsrecht? Ist das islamisches Recht? Ist das durchsetzt mit modernen Elementen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin nicht Jurist und es ist für mich schwierig, dies wirklich zu beurteilen. Aber die Fachleute, die gehen davon aus, dass alles vollkommen diffus ist. Also Gaddafi nimmt Bezüge auf die Scharia, dass er sagt explizit, das libysche Recht gründet auf der Scharia. Ansonsten ist es vollkommen vage. Und es ist vor allem, es besteht immer eine Parallelität. Es gibt ein geschriebenes Recht, das dann aber in der Praxis gar nicht umgesetzt wird. Und es gibt Instanzen, die de facto gar keine reale Macht haben.
Ja, Juristen bezeichnen das als den Unterschied zwischen der Fassung im nominellen Sinne und der Verfassungswirklichkeit. Es war ja auch zum Beispiel so, dass die Diktaturen des sozialistischen Blocks oder auch die chinesische Verfassung, das liest sich alles wunderbar, aber das ist halt in der Realität nicht viel wert.
Ernst Müllemann, Sie haben vorhin diese Situation geschildert. Man hat es zu tun mit einem tschetschenischen Stammesführer, der sich auf irgendeine Rechtsnorm beruft, auf der anderen Seite ein christlich geprägter Unterhändler. Auf was muss man denn in solchen Situationen des Zusammenkommens zweier Rechtskulturen und auch vielleicht religiöser Systeme achten, wenn man in Verhandlungen tritt?
Also am liebsten würde man natürlich nicht verhandeln. Aber es ist im Fall Libyen eben so, dass wir hier menschenrechtliche und wirtschaftliche Interessen hatten, die dazu zwangen zu verhandeln. Wenn man es aber tut, dann muss das still und leise geschehen und nicht auf dem Marktplatz. Denn im Augenblick, wo das öffentlich wird, bezieht vor allem der Schwächere sofort Stellung und dann hat man keine Chance, eine Lösung zu finden.
Erklären Sie das nochmals oder ein bisschen deutlicher, Ernst Müllemann, warum muss das so im Stillen passieren und warum ist ein Land wie die Schweiz denn hier in der schwächeren Position?
Es muss still und leise passieren, weil kein Partner das Gesicht verlieren darf. Es ist natürlich so, dass im direkten Dialog etwa unser Staatspräsident Merz ein ausgezeichneter Verhandler ist, aber wenn er das tut, indem er im Fernsehen gefilmt wird, wenn er zurückkommt und klar sagt, wir haben das und das verhandelt, dann hat er eben nicht mit Gaddafi verhandelt, sondern mit einem Lakaien. Und dann wird es schwierig.
Bert Stauffer verhandelt mit einem Lakaien. Wir haben vorher gesagt, es ist ein diffuses Regime. Geben Sie ganz kurz einen Einblick in die Art und Weise, wie dieses Regime in Libyen selber funktioniert. Wir hören immer wieder von Menschenrechtsverletzungen. Wir hören, dass Libyen eigentlich sich futtiert um die Menschenrechte. Genaues wissen wir aber nicht.
Ja, wenn man das Stichwort Menschenrechte anspricht, dann muss man ganz klar festhalten, Libyen ist das Land, das in dieser Hinsicht den unrühmlichsten Platz einnimmt im Maghreb. Die Menschenrechtsverletzungen sind die bedeutendsten, sind die größten. Die Menschen leiden unter einer enormen Rechtsunsicherheit. Sie können verschwinden. Menschen werden in Gefängnisse gesteckt für Jahre. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert. Die Angehörigen haben keinen Kontakt. Libyen ist in dieser Hinsicht, punkto Menschenrechte, hat einen sehr, sehr schlechten Ruf. Das muss man doch ganz klar festhalten.
Gibt es Zahlen?
Ich glaube, ich habe diese Zahlen nicht zur Hand. Es gibt Schätzungen, aber ich möchte mich dazu nicht äußern, weil das ist derart unklar. Es gibt derart wenig Beobachter, neutrale Beobachter, die in Gefängnisse gehen können, die bei Prozessen dabei sind, dass man hier vermutlich nur sehr, sehr vage Schätzungen hat. Ich habe gestern mit Amnesty kurz sprechen können, mit einer Vertreterin von Amnesty, und die hat mir gesagt, ihre Delegation konnte auch nur verschiedene einzelne Gefängnisse, einzelne Zentren besuchen, andere Orte wurde ihnen vorenthalten. Also es gibt, wie gesagt, nur Schätzungen.
Und da zeigt sich dann wieder die beschränkte Kraft des Völkerrechts, muss ich als Völkerrechtlerin leider sagen. Denn Libyen hat auch die Menschenrechtspakte, zum Beispiel den Pakt über bürgerliche und politische Rechte, ratifiziert, ist also eigentlich daran gebunden, unterliegt den Aufsichtsgremien dieses Menschenrechtspakts, muss Bericht erstatten und so weiter. Aber trotzdem werden permanent krasse Menschenrechtsverletzungen begangen. Und übrigens ist auch die Ausreisefreiheit in diesem Pakt gewährt. Jeder Mensch hat das Recht auf Ausreise und das darf nur eingeschränkt werden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und das, was Libyen jetzt sagt, Verletzung der Visumsvorschriften, ist natürlich keine Rechtsverletzung, die die öffentliche Ordnung bedroht, dass die Ausreise verweigert werden dürfte. Also auch hier ganz offensichtlich Völkerrechtsverletzung.
Und das heißt auch, die beiden Schweizer, die jetzt immer noch als Geiseln gehalten werden, man muss dem so sagen, haben auch keine, um das jetzt mal ein bisschen medizinisch zu sagen, keine sehr gute Prognose, was dieses Rechtsverfahren in Libyen betrifft.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also dann müsste Herr Stauffer vielleicht sagen, wie da.
Also ich finde es eigentlich stoßend, dass nach 400 Tagen dieser doch faktischen Geiselhaft, dass wir bis jetzt nicht wissen, worin bestehen die Verletzungen von Ausreisebestimmungen. Was sind das für Delikte oder allenfalls noch andere weitere Delikte? Das muss doch irgendwie von libyscher Seite kommuniziert werden. Und wenn es nicht kommuniziert wird, muss das eingefordert werden von der Schweiz. Wir müssen doch wissen, um was es geht. Wenn wir jedes Detail von der Verhaftung von Hannibal wissen, aber nicht wissen, was die beiden Schweizer angestellt haben.
Libyen hat in der Situation, in der wir uns befinden, gegen die Schweiz Sanktionen ergriffen, nicht nur indem eben die beiden Schweizer festgehalten werden. Es wurden auch eine große Zahl von Schweizer Firmen in Libyen geschlossen und die Öllieferungen gestoppt. Als Völkerrechtlerin, Anne Peters, ist das zulässig?
Also grundsätzlich hat kein Staat Anspruch auf Handelsbeziehungen mit einem anderen. Das wurde zwar im Zeitalter des Imperialismus von den westlichen Staaten immer gefordert, Recht auf Zutritt zu den Rohstoffen und so weiter, das gibt's aber nicht. Das heißt, Libyen kann Verträge kündigen, kann Geschäftsbeziehungen stoppen, kann auch die diplomatischen Beziehungen stoppen und so weiter. Was jetzt die Schließung von ausländischen Firmen angeht, da gibt es normalerweise Investitionsschutzverträge, bilaterale Investitionsschutzverträge, die hier Grenzen setzen und die dann auch den ausländischen Investoren die Möglichkeit geben, wiederum vor Schiedsgerichten gegen Enteignungen und Eingriff ins Eigentum zu klagen.
Diese Schweizer Investoren sind ja nicht umsonst in Libyen. Man muss das, glaube ich, klar und deutlich sagen. Libyen ist ein attraktives Land, da ist Geld zu holen, Bert Stauffer. Wie haben Sie dieses Interesse der auch Schweizer Firmen in Libyen denn erlebt?
Das Interesse europäischer, schweizerischer Firmen, auch amerikanischer Firmen, ist riesig, selbstverständlich. Libyen hat im Moment eine gefüllte Staatskasse, das mit Dutzenden von Milliarden Euro, und dieses Geld soll zu einem großen Teil für Infrastrukturprojekte ausgegeben werden, für die Erneuerung der Infrastruktur, für natürlich die Erneuerung der Förderanlagen, Ölförderanlagen und so weiter, Bau von Autobahnen, und da wollen natürlich alle Länder, alle und große Firmen, multinationale Firmen möchten da an diesem Geschäft teilnehmen können. Also auch Schweizer haben ein Interesse. Ich glaube, es ist nicht übermäßig im Vergleich zu anderen Ländern, aber alle stehen in den Startlöchern eigentlich.
Da hat ja zumindest, wird jetzt darüber spekuliert, ein Land wie Großbritannien auch einige Prinzipien des Rechts eventuell geopfert, um eben an einen Öllieferungsvertrag mit British Petroleum heranzukommen.
Es sieht so aus, wir wissen aber auch nicht, im Detail wissen wir jetzt nicht, was da ganz genau gelaufen ist, aber es besteht doch die Vermutung, dass Großbritannien da aus Rücksicht auf diese wirtschaftlichen Interessen gewisse Prinzipien eigentlich doch fast vielleicht gebeugt hat.
Anne Peters?
Natürlich muss man unterscheiden zwischen den Privatunternehmern und dem Staat, also wir haben hier keine Staatswirtschaft. Ich meine, die britische Politik und die Regierung oder die Schweizer Regierung kann die einheimischen Unternehmer im Rahmen des Rechts fördern. Aber wenn jemand privat dahingeht und einen Vertrag schließen will, dann können wir das ja nicht ohne weiteres verbieten.
In dieser schwierigen Situation hat die Schweiz zu verhandeln versucht. Und vielleicht ist das in der herrschenden Aufregung ein Stück weit untergegangen, dass der jetzt so hitzig debattierte Vertrag ja und das ganze Thema der Entschuldigung in der Schweiz vor langer Hand und sorgfältig vorbereitet wurde, und zwar vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten und deren Vorsteherin bereits im April. Ernst Müllemann, Sie halten nach wie vor ja ein wachsames Auge auf die Schweizer Außenpolitik. Wie ist die Schweiz denn genau vorgegangen? In einer solchen Situation, wie wir sie vorfinden, kann man ja nicht einfach gewissermaßen das normale diplomatische Parkett betreten.
Leider haben wir einen sehr langen Weg jetzt begangen, mehr als ein Jahr. Als letztes Jahr der Vorfall in Genf geschah, hat Haider, der Landeshauptmann von Kärnten, leider jetzt verstorben, direkten Kontakt mit Gaddafi aufgenommen und hat der Schweiz geraten, den Bundespräsidenten hinzuschicken und sich nicht zu entschuldigen, sondern einfach sein Bedauern auszudrücken. Bundespräsident Guspin hat das versucht, aber das Dossier war bei Frau Galmiret. Und hier hat man mit allen möglichen diplomatischen Versuchen weiterzukommen versucht. Es ist einfach schwierig, wenn ich auf rechtlicher Ebene mit einem Menschen verhandle, der willkürlich vorgeht. Und am Schluss, als man in einer Sackgasse endete, wurde das Dossier dem Bundespräsidenten übergeben, der wieder dort anknüpfte, wo man ihm geraten hat, direkt nach unten zu gehen und das Bedauern auszudrücken. Dass er sich schlussendlich entschuldigt hat, ist vielleicht aus der jetzigen Situation etwas verständlicher geworden. Aber es ist ganz eindeutig, unsere Außenpolitik ist in einer ganz schwierigen Lage. Und sie kann gar nichts anderes tun, als hinter den Kulissen zu verhandeln aufgrund des ausgehandelten Vertrags. Und da wir einen hervorragenden Diplomaten haben, der an der Spitze steht dieser Verhandlung, Herr Ambühl, schließe ich nicht aus, dass es zum Schluss zu irgendeiner Lösung kommt, die man vielleicht als Normalisierung betrachten kann.
Anne Peters, die Frage stellt sich ja bei solchen schwierigen Verhandlungen auch hinter den Kulissen. Wie viel gibt ein Staat denn eigentlich von seinen eigenen Rechtsprinzipien preis?
Naja, prinzipiell muss man schon das Innenverhältnis und das Außenverhältnis unterscheiden. Im Falle dieses Vertrages ist es so, dass eigentlich der Bundespräsident nicht befugt war, inhaltlich abzuweichen von den Vorgaben, die in der Kollegialregierung im Bundesrat beschlossen worden waren.
Nicht befugt.
Im Innenverhältnis liegt eine Verfassungsverletzung vor, kann man sagen. Verletzung des Kollegialprinzips, was ja auch in der Bundesverfassung festgeschrieben ist. Er hätte zumindest Rücksprache nehmen müssen, konsultieren müssen. Es gibt aber keine verfassungsrechtliche Sanktion für diese Verletzung und es ist ja auch nur in Anführungsstrichen eine Verfahrensverletzung. Im Außenverhältnis, im völkerrechtlichen Verhältnis ist dieser Vertrag aber wirksam, weil der Bundespräsident, obwohl er ja nicht das Staatsoberhaupt der Schweiz ist, doch nach außen hin die Schweiz repräsentiert. Das steht auch so in schweizerischen Gesetzen und der Vertragspartner kann sich darauf verlassen. Und die nächste Frage, die ja auch diskutiert wurde, ob ein Vertrag nicht mit Genehmigung der Bundesversammlung hätte geschlossen werden müssen. Das ist normalerweise ja auch der Fall nach der Schweizer Verfassung. Aber es gibt eine Regelung für weniger wichtige, eher technische Verträge, die keine neuen Verpflichtungen begründen etc. Da kann man ohne Genehmigung der Bundesversammlung den Vertrag schließen. Aber hier ist der Vertrag eigentlich gar nicht so unwichtig und rein technisch.
Er ist vor allem auch mit einer gewissen symbolischen Komponente behaftet, die eben die all die Fragen der Geltung eines Rechtssystems, die wir vorhin diskutiert haben, tangieren.
Ja, ich interpretiere diese Entschuldigung, die Herr Mühlemann eben angesprochen hat, die gleich am Anfang des Vertrages steht, wirklich auch als symbolische Geste, weil sonst die Einsetzung dieses Schiedsgerichts, was ja die klare Aufgabe hat, die Rechtswidrigkeit der Handlungen der Genfer Polizei festzustellen, sinnlos wäre.
Diese Entschuldigung, Beat Stauffer, scheint ja Muammar Gaddafi ganz wichtig zu sein. Können wir das versuchen zu verstehen vor dem Hintergrund dieses Beduinentums, das er ja immer wieder repräsentiert und auch zelebriert, dieses Clan-Denkens, dieser Sippenhaftung?
Ja, da bin ich absolut überzeugt davon. Ich denke, Gaddafi hat nicht anders handeln können, nachdem international auf allen Fernsehkanälen bekannt geworden ist, dass sein Sohn in Handschellen gelegt worden ist. Allerdings würde ich auch betonen, dass auch Saddam Hussein das gemacht hätte, obwohl er kein Nomade war. Ich glaube, Gaddafi inszeniert seine Rolle als Nomadenfürst auch. Er ist ebenso sehr, ist er ein arabischer Despot. Und ich habe gestern mit einem arabischen Freund darüber gesprochen, der hat mir gesagt, funktioniert nach dem Muster von Harun al-Rashid mit seinen Exzessen. Auch Gaddafi ist bekannt für seine eigenen Exzesse zum Beispiel.
Harun al-Rashid?
Ist der Kalif von Bagdad, der auch aus Haufs Märchen zum Beispiel bekannt ist, nicht? Also in dem Sinn, und ein wichtiger weiterer Punkt ist die Herkunft von Gaddafi aus ganz einfachen Verhältnissen. Er ist der Sohn eines Bauern, halb nomadisch, auch halb berberisch. Also er ist nicht einfach der Wüstenfürst, das ist wichtig zu sehen.
Aber rechtlich gesprochen ist ja die Situation insofern schwierig, als sich die Frage stellt, sollen wir uns gewissermaßen auf ein Rechtsverständnis eines, wie auch immer inszenierten, Beduinenfürsten einlassen und im Flugzeug gewissermaßen das Wort Entschuldigung in einen Vertrag hineinschreiben, obwohl das eigentlich bei uns so nicht vorgesehen wäre. Ja, gibt es eine Relativität im Völkerrecht, Anne Peters?
Im Prinzip ja, weil die Universalität bedeutet, dass man Abstriche macht. Natürlich muss es andererseits auch einen absoluten Mindeststandard geben, der nicht unterschritten werden darf. Und der ist verkörpert in den universellen Menschenrechten, aber selbst die werden ja pausenlos verletzt. Es ist, glaube ich, die grundsätzliche strategische Frage, ob man die Einbindung sämtlicher Akteure und Player auf internationaler Ebene haben möchte und dann eben auch mit solchen Staaten verhandeln muss und die in das Rechtssystem einbeziehen muss. Die andere Alternative wäre zu sagen, das sind Schurkenstaaten, so wie es ja die USA teilweise in ihrer politischen Doktrin gemacht haben, und zu sagen, mit den Schurkenstaaten und Terrorstaaten können wir nicht in rechtliche Beziehungen eintreten. Der Preis ist aber auch dann, dass man gar keine rechtlichen Hebel ansetzen kann. Die sind dann sozusagen vogelfrei und können erst recht machen, was sie wollen. Das ist, glaube ich, ein unauflösbares Dilemma.
Ernst Müllemann, Sie haben es gehört, ein unauflösbares Dilemma. Hätten dann Sie ein Rezept gehabt für den Umgang in diesem unauflösbaren Dilemma?
Ja, ich glaube schon, dass Herr Merz es gewagt hat, den gordischen Knoten durchzuhauen. Man kann darüber streiten, wie weit der Bundesrat involviert war. Ich glaube, er wusste mehr, als wir wissen. Eines ist auch ganz klar zu sagen, wenn ein Staatsvertrag abgeschlossen wird mit dem Ausland, da hat Frau Peters recht, dann ist nicht das Parlament als Ganzes zu begrüßen, sondern vorerst die außenpolitischen Kommissionen. Das hat das Volk der Schweiz in einer Abstimmung festgelegt. Ich war der erste Präsident, der diese Kommission präsidiert hat. Und es war hart, von den Bundesräten jeweils die Verträge auf unseren Tisch zu bringen. Aber es hat funktioniert. Das ist vielleicht etwas, was unschön ist, aber es ist ein so außergewöhnlicher Fall, dass ich Herrn Merz in Schutz nehmen möchte. Aber wir können ja nicht wie die Amerikaner mit Gewalt drohen oder gar wie Regen Tripolis bombardieren. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wir müssen versuchen, auf einem leisen Weg einen Vertrag, der ja jetzt mal unterschrieben ist von einem Ministerpräsidenten, doch einigermaßen still und leise zu realisieren.
DRS2, Sie hören die Sendung Kontext, die Debatte am Freitag, heute aus aktuellem Anlass zur Situation zwischen Schweiz und Libyen. Anne Peters, Völkerrechtlerin an der Universität Basel.
Ja, die Interessenlage der Schweiz als relativ schwacher Staat ist natürlich immer auf die Einhaltung des Völkerrechts ausgerichtet gewesen. Das ist ja auch eine Schweizer Tradition, sich für das Völkerrecht einzusetzen, weil eben die Schweiz nur in Anführungsstrichen das Recht als Macht- und Durchsetzungsmittel zur Verfügung hat.
Nichts anderes, nur das Recht.
Das Recht und vielleicht die Reputation, die moralische Autorität, die auch nicht ganz unangefochten ist.
Die jetzt natürlich auch ein Stück weit auf dem Spiel steht. Auch international würden Sie das so sehen.
Ja, aber nicht durch diese Libyen-Affäre, sondern durch andere Dinge. Stichwort unlauterer Steuerwettbewerb etc.
Ernst Müllemann, andere Länder sind ja auch, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, nach Tripolis gekrochen und haben sich mit Gaddafi in sehr schwierige Verhandlungen eingelassen. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich schwer verständlich, dass wir uns in der Schweiz so aufregen.
Ja, für mich ist natürlich eine gewisse Hilflosigkeit in außenpolitischen Fragen sichtbar, sowohl beim Bundesrat, beim Parlament, wie auch in den Medien. Es ist doch unglaublich. Die Schweiz wird angegriffen von verschiedenen Positionen aus. Und was tun wir? Anstatt dass wir uns zusammenraufen, werden wir gegenseitig uns noch Kriegereien leisten, Sonderbundskrieg, ähnliche Auseinandersetzungen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, jetzt hat der Bundesrat und das Parlament verstanden, dass wir hinter diesem Weg gehen müssen, der eingeschlagen wurde. Wer es noch nicht verstanden hat, das ist ein Teil der Medien. Es ist mir unverständlich, dass eine Boulevardzeitung 2 Seiten lang die Orden dieses Willkürherrschers Gaddafi abbilden kann. Wir müssen diesen Mann, wenn er irrsinnig wird, auch einfach einmal übergehen und verschweigen, denn sonst nehmen wir den zu ernst.
Bert Stauffer, Sie haben vorhin den Fürsten Gaddafi, den Diktator Gaddafi, gezeichnet. Können wir davon ausgehen, dass Gaddafi dieses Schauspiel ein Stück weit, dass die Schweiz, wie es hier Ernst Müllermann geschildert hat, das Schauspiel, das in der Schweiz geboten wird, auch ein Stück weit genießt?
Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es ist eigentlich eine absurde Situation, dass die Schweiz, die mitgeholfen hat, das Embargo zu umgehen, und die Schweiz, die 20 Jahre
Embargo gegen Libyen.
Das Embargo gegen Libyen zu umgehen und die jahrzehntelang Patienten von Libyen aufgenommen hat und die hier in Spitälern behandelt worden sind, die Schweiz, die Libyen nie angegriffen hat, dass die ganze unendliche Wut des Revolutionsführers sich jetzt gegen dieses kleine Land richtet, nicht gegen die USA, die ihn umbringen wollte. Das ist ja irgendwie absurd. Und ich denke, Gaddafi, man muss ihn auch ein bisschen ins Leere laufen lassen. Der Vorschlag, die Schweiz aufzuteilen, ist derart absurd und wird auch in der arabischen Welt nicht gutiert. Also er disqualifiziert sich ja selber dadurch auch.
Nur diese Disqualifikation wird ja insofern schwierig, als ganz real und ohne irgendein Wenn und Aber Libyen den Vorsitz in der UNO-Generalversammlung übernehmen wird. Anne Peters, es wurde in den letzten Stunden und Tagen ja viel diskutiert und auch spekuliert, was das bedeuten könnte. Sie als bestandene Völkerrechtlerin, was können Sie uns dazu sagen?
Der Vorsitz in der Generalversammlung ist eine reine Repräsentativfunktion. Das ist so wie hier der Präsident des Schweizerischen, des Nationalrats. Die Tagesordnung für die jetzt anlaufende Generalversammlung steht übrigens schon. Die muss nämlich 60 Tage vor Eröffnung der Session am 15. September aufgestellt werden. Und ich habe mir die Tagesordnung angeschaut und da steht auch nichts drin zu Libyen und der Schweiz. Dieses Traktandum ist sowieso abgeschmettert worden. Es gibt noch die theoretische Möglichkeit, kurzfristig Eilanträge auf die Traktantenliste zu setzen. Aber das ist völlig utopisch, dass so ein völkerrechtswidriges Traktandum je erörtert würde in der Generalversammlung.
Ein völkerrechtswidriges Traktandum wie die Auflösung der Schweiz. Und dennoch ist ja zu erwarten, dass ein Land mit einer solchen Rechtstradition und mit einem solchen Regime sich dann eben über gesetzte Normen auch der UNO hinwegsetzen wird.
Ja, die Generalversammlung ist allerdings kein Gremium mit Entscheidungsbefugnis, anders als der Sicherheitsrat. Die Generalversammlung kann nur debattieren und bietet ein politisches Forum für die Vertreter aller Mitgliedstaaten. Und Libyen ist ein Mitgliedstaat und hat auch auf der Rednerliste, wird Libyen auch sprechen, sogar an dritter Stelle. Aber auch die Schweiz wird Stellung nehmen und, soweit ich informiert bin, wird auch die Schweiz mit hochrangiger Präsenz dort sein und ist vorbereitet auf eine Stellungnahme. Aber das ist ein politischer Schlagabtausch ohne rechtliche Konsequenzen.
Hinter dem politischen und auch hinter den politischen Diskussionen aber versteckt sich vielleicht doch diese Angst, Anne Peters, vielleicht auch Sie, Ernst Müllermann, dass man da über den Tisch gezogen werden könnte, dass man da auf einer Ebene angegriffen werden könnte, wo man eben wehrlos ist. Anne Peters, Sie haben es gesagt, die Schweiz hat als einzige Ressource tatsächlich dieses Völkerrecht und das steht ja jetzt zur Disposition.
Ja gut, aber da muss man doch Folgendes sagen. Gaddafi wird zweifellos sprechen und er wird irgendwo seinen unglaublichen Antrag wieder einbringen und dann hoffe ich dann schon, dass alle Länder der Welt für die Schweiz einstehen und dass nicht ganz einsam die schweizerische Außenministerin in New York für das Land kämpfen muss. Und wir müssen dann auch vorsichtig sein, dass wir das nicht so hoch spielen, dass es wieder zu einem Zweikampf wird, Gaddafi-Galmiré.
Zu einem Zweikampf, bei dem sich dann die Schweiz auch ein Stück weit auf diesen Diskurs, sage ich jetzt mal, einlässt, der eben nicht ihr Diskurs ist.
Ja, natürlich.
Nun sind wir ja an dieses Vertragswerk gebunden. Sie haben es gesagt, Anne Peters, wenn wir ein Stück weit jetzt auch in die Zukunft schauen. Dieses Schiedsgericht scheint sich zu konstituieren. Wie soll die Schweiz sich jetzt in dieser Schiedsgerichtsangelegenheit verhalten? Kann dieses Schiedsgericht überhaupt operationell werden, solange die Geiseln noch festgehalten werden? Wie sieht es aus mit den Sanktionen, die im Schiedsgerichtsvertrag schon vorgesehen sind? Kann man da überhaupt noch irgendetwas tun?
Der Vertrag erwähnt ja die Geiseln überhaupt nicht. Es wird höchstens indirekt das angedeutet in dem von Regulierung oder Normalisierung der Exit-Entry-Möglichkeiten gesprochen wird. Ganz allgemein. Und da könnte man sagen, im Hintergrund stehen die Geiseln. Aber das Schiedsgericht wurde eingesetzt, nicht um die Geiselfrage zu klären, sondern hat allein das Mandat, das Verhalten der Polizisten, die Hannibal festgenommen haben, zu überprüfen anhand des nationalen Rechts und des Völkerrechts und auch der Gepflogenheiten unter den Völkern. Und zwar wird interessanterweise auch gesagt, Höflichkeitsregeln unter den zivilisierten Nationen, das ist noch ein alter Begriff aus dem 19. Jahrhundert, den ich hier dann unkommentiert lasse. Jedenfalls hat die Schweiz sich darauf eingelassen, dass das Schiedsgericht einseitig nur das Verhalten der Schweiz prüft und von daher sozusagen losgelöst ist von den Geiseln. Für die Schweiz ist es sicher am besten, wenn die Schweiz jetzt hier klar diesen rechtlichen Kurs fährt. Und das Schiedsgericht wird meiner Ansicht nach sicher eine vernünftige, faire Entscheidung fällen. Darauf, glaube ich, kann sich die Schweiz verlassen. Prinzipiell ist es positiv, dass überhaupt ein Streitfall von einem Schiedsgericht behandelt wird und nicht nur im Wege der militärischen Sanktionen, wo Libyen sowieso am längeren Hebel sitzt, oder gar mit militärischer Gewalt, was der Schweiz auch wiederum nicht zur Verfügung steht.
Vielen Dank. Ernst Müllemann, Sie telefonieren nicht nur mit Ihren früheren Fraktionskollegen, mit anderen Bekannten im nationalen und internationalen Umfeld, sondern auch mit Schweizer Diplomaten. Was würden Sie ihnen raten, sollen sie in den nächsten Tagen tun?
Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir getan haben, jetzt versucht. Ich glaube, es ist absolut richtig, dass Bundespräsident Merz nach seinem Gang nach Tripolis jetzt wieder zurücktritt und das Ganze den Diplomaten überlässt. Ich bedauere sehr, dass der gute Schweizer Botschafter Demuralt in Tripolis frühzeitig pensioniert wurde. Wir müssen versuchen, dort mindestens einen Geschäftsführer einsetzen von Ortskenntnis und von Format. Aber auf der Schweizer Seite umgekehrt habe ich große Hoffnung, dass unser Meisterdiplomat Ambühl schon auf seinem Weg so vorgeht, dass er Erfolg haben kann. Stellen Sie sich vor, dieser Mann hat es fertiggebracht, dass die Türkei und Armenien jetzt wieder zusammenkommen nach fast 100 Jahren. Das ist eine Meisterleistung, aber das kann man nur still und leise hinter den Kulissen durchführen.
Herzlichen Dank, Ernst Müllemann. Bert Stauffer, vielleicht an Sie die Frage. Das Ganze hat ja nicht nur eine politische, rechtliche, sondern auch eine kulturelle Komponente. Seit Tagen, seit Wochen wird uns ein Land vorgeführt, das von einem Despoten regiert wird, und es sieht so aus, als ob hier auch wieder kulturelle Verständnisse, Missverständnisse zementiert werden. Was würden Sie vorschlagen, damit wir aus dieser Kulturfalle auch in Zukunft wieder herauskommen?
Ich denke, der Fall Hannibal Gaddafi hat zu einer Verstimmung zwischen Schweizern, Schweizer Bevölkerung und Libyen, aber auch der arabischen Bevölkerung geführt, weil sehr viele einfache Leute machen den Unterschied nicht zwischen dem bunten Hund, der Gaddafi ist, der eben sehr kritisch angeschaut wird in vielen Ländern Arabiens, und den anderen Ländern und auch der Bevölkerung der Libyschen, die ein gutes Verhältnis zur Schweiz hat. Ich denke, es muss sehr viel Aufbauarbeit wieder geleistet werden, um die Sache herunterzufahren und um klarzustellen, dass da ein einsamer Despot, aus welchen Gründen auch immer, ein Problem zwischen zwei Staaten ausgelöst hat, dass mit den beiden Völkern eigentlich nichts zu tun hat.
Die Libyer, sagen Sie, haben eigentlich ein gutes Verständnis und eine gute Haltung, eine sympathische Haltung der Schweiz gegenüber.
Ich habe das immer so erfahren. Die Schweiz wird im Gegenteil fast idealisiert. Die Leute reden sofort vom Land des Friedens und so weiter, vom Wohlstand. Ich habe nie ein kritisches Wort gegenüber der Schweiz gehört, außer vielleicht bei gewissen Intellektuellen in Sachen Banken und so. Aber im Prinzip hat die Schweiz in Libyen und im ganzen Maghreb einen guten bis sehr guten Ruf.
Dann hoffen wir, dass dieser gute Ruf weiterhin nützt. Ich danke ganz herzlich Ernst Müllemann am Telefon, Anne Peters, Völkerrechtlerin an der Uni Basel, und Bert Stauffer, Maghreb-Kenner. Ganz herzlichen Dank.
Soweit die Kontextdebatte mit Anne Peters, Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel, Bert Stauffer, Libyen-Kenner und Autor, und Ernst Müllemann, langjähriger Beobachter der Schweizer Außenpolitik. Politik. Sie diskutierten unter der Leitung von Christoph Keller. Die Technik besorgte Lucien Suter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.